Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Gewinner aus Rumänien, die Filmfestspiele in Locarno. Schein und Sein, Molières Menschenfeind bei den Salzburger Festspielen. Frauen ohne Rechte, 5 Jahre Taliban in Afghanistan. Und Maria Übergroß, religiöse Statuen im XXL-Format. Die 79. Internationalen Filmfestspiele von Locarno sind heute zu Ende gegangen mit der Verleihung des Goldenen Leoparden. Der belgische Jurypräsident Fabrice Duvels hat den Gewinnerfilm verkündet.
We are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florin Serban.
Der rumänische Spielfilm You Don't Belong Here des Regisseurs Florin Serban also gewinnt den mit 75.000 Franken dotierten Goldenen Leoparden. Weitere Preise gingen an Filme aus Brasilien und Südkorea. Über die Preisträger und das Festival im Tessin am Lago Maggiore spreche ich nun mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski, von dort zugeschaltet. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Der Goldene Leopard also für Florin Serban aus Rumänien. Ist das eine überraschende Entscheidung?
Nein, im Grunde nicht, denn der Wettbewerb war dieses Jahr eher durchschnittlich. Es gab keinen dominanten Favoriten und in so einem Jahr, so lese ich zumindest die Preise, orientiert sich eine Jury eben eher an den sicheren Namen, an etablierten Handschriften. Und Florin Serban ist so ein Name. Vor gut 15 Jahren schon, lang ist es her, hat er den Silbernen Bären der Berlinale gewonnen, jetzt also der Goldene Leopard, und das für ein wuchtiges Werk, das direkt aus der rumänischen Gegenwart erzählt. Aber ich finde den Preis besonders schön, weil er auch ein bisschen die Tradition des rumänischen Autorenkinos ehrt, das ja seit den 2000er Jahren seinen Siegeszug auf den Festivals begann. Und für viele ist das längst totgesagt. Aber nein, dieses Kino ist sehr lebendig, dieses Kino der moralischen Unruhe. Erst im Mai hat es die Goldene Palme für Rumänien gegeben, jetzt den Goldenen Leoparden. Das ist eine Auszeichnung für eine ganz vitale Kinokultur und auch deshalb ist der Preis mehr als verdient.
Der Regisseur Serban sagt, er habe in dem Film einen Männertypus porträtiert, der an die Hybris von Faust erinnert.
For me, this is very much the story of a certain type of masculinity, of a certain type of role model, the Faustian character, the Faustian spirit.
Das also sagt der Regisseur, Herr Welinski. Wie faustisch ist denn diese Figur, wenn man den Film sieht?
Ja, schon sehr. Faust ist ja ein Mann, der nach immer mehr strebt, nach Erfolg, nach Kontrolle, nach moralischer Überlegenheit. Und genau so einen Mann zeigt Serban in seinem Film. Es ist ein angesehener Chirurg in einer rumänischen Kleinstadt. Er ist außerdem alleinerziehender Vater, sehr selbstsicher, unnachgiebig, zeigt keine Schwäche, duldet sie auch nicht bei seinen Mitarbeitern und schon gar nicht bei seinem Sohn. Nur merkt dieser Mann nicht, dass sein Sohn längst Teil einer rechtsextremen Gruppe geworden ist, die bei einem Anschlag nachts auf ein Roma-Viertel in der Stadt einen Menschen ermordet. Und es klingt jetzt erstmal nach Krimi, wird aber eher als moralisches Drama verhandelt, mit so einer Intelligenz, wie man es aus Romanen von Dostojewski oder Georges Simenon kennt, wo ja immer über Schuld und Vergebung nachgedacht wird. Und weil der Vater erfährt ja recht schnell, dass sein Sohn der Täter ist und muss jetzt entscheiden, steht er zu seinen Prinzipien oder verrät er sie, um Familie zu retten, um seinen Ruf zu retten, um die Fassade, in der er lebt, zu retten. Und was ich sehr spannend fand, der Film kritisiert eine ganze Generation von Menschen, in Rumänien, die in den 90er Jahren ja mit allen Freiheiten ins Leben treten konnten und dabei komplett den Kontakt zur Welt verloren haben. Männer, die ihre eigenen Kinder nicht mehr verstehen. Das ist ein sehr bitterer, aber ein gesellschaftspolitisch sehr wacher Blick auf die Welt. Nicht nur auf Rumänien, fand ich, auf ganz Europa. Schonungslos, politisch, ein sehr großartiger Leopardengewinner.
Lassen Sie uns auch über den zweitwichtigsten Preis sprechen. Der Silberne Leopard, er ging an den brasilianischen Film The Riverbank. Womit hat denn diese Produktion die Jury überzeugt?
Ja, im Grunde ist das eine kleine, düstere Parabel auf die Unterdrückung vor allem von sexueller Minderheiten in Brasilien. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Film so etwas ist wie ein Exorzismus auf die noch immer nicht ganz aufgearbeitete Zeit unter dem Präsidenten Bolsonaro. Also wir treffen dort einen schwulen Mann, der Sex im Mangrovenwald an der Stadt Recife mit anderen Männern hat. Doch bald werden diese Männer im Wald getötet und im Verdacht steht ein evangelikaler Pfarrer, der auch unseren Helden bekehren möchte. Und der Film arbeitet dafür mit vielen mythischen Elementen, ist auch irgendwie ein politischer Krimi. Etwas vorhersehbar, steht in so einer Tradition des brasilianischen Kinos, das sehr gerne mit diesen politischen Metaphern und Allegorien arbeitet. Ich finde es etwas schade, dass die Jury da andere, mutigere, auch politischere Filme aus Vietnam oder Indien übersehen hat. Denn es gab doch ein Kino in Locarno, das nicht ganz so offensichtlich politisch gelesen werden wollte. Da hätte ich an dieser Stelle mir auch andere Preise vorstellen können.
Gleich zwei Preise, und zwar für die beste Regie und die beste Darstellerin, gingen nach Südkorea an einen Film des Festival-Lieblings, glaube ich, Hong Sang-soo. Über ihn heißt es ja, er drehe immer im Grunde dieselben Filme, Herr Wilinski. Hat sich das einmal mehr bestätigt?
Ja, aber ich finde, das ist ja ein Zeichen immer für die ganz großen Künstler. Es gibt ja auch Maler und Romanautoren, denen man Ähnliches nachsagt. Und Hong Sang-soos Kino, er macht ja auch 2-3 Filme im Jahr, das ist so ein Kino des radikalen Minimalismus, auch ein Minimalismus der Mittel. Er macht ja mittlerweile alles selber, Regie, Ton, Licht, Kamera, Schnitt. Und er erzählt hier in dem Fall in kleinen Vignetten von einer Familie, 2 Geschwister, die besuchen die Mutter auf einer Ferieninsel. Die Mutter hat einen neuen Partner, ein neues Haus und vor allem hat diese Frau viele Vorwürfe an die Kinder, warum sie denn nicht so leben, wie sie sich das vorgestellt hat, warum sie nicht gut bezahlte Berufe haben. Die Tochter vor allem ist so eine Experimentalfilmerin, die ein komplett anderes Leben lebt wie die Mutter. Und wie hier dann in der Stille beim Essen oder beim Trinken plötzlich, wie so ein Blitz auf eine Existenz, ganze menschliche Dramen aufschlägt. Das ist schon große Kunst, gerade weil sie nie große Kunst ist. Also so artless art, kunstlose Kunst. Und in einer Festivalwelt, in der so viele Filme eher laut sind und nach Bedeutung rufen, da wird dieses leise, fast beiläufige Kino gerne übersehen. Und deshalb finde ich diese beiden Preise wirklich auch sehr angemessen.
Und jetzt noch Ihr Fazit, Herr Wilinski. Der Blick auf das ganze Festival Locarno hat in diesem Jahr offenbar wieder mehr Publikum angezogen. Es gab wohl auch deutlich mehr Branchengäste. Hat denn der Festivalleiter Jonah Nazzaro, hat der in seinem 6. Jahr jetzt sein Profil gefunden?
Ja, definitiv. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Es war eine Ungewissheit, wohin er das Festival führen möchte. Aber durch eine sehr smarte Kuratierung profiliert er Locarno immer mehr zu einem Filmfestival, das in erster Linie die Talente von morgen entdecken will und Regisseure eben wie Hong Sang-soo oder Florin Serban, die sonst immer unter ferner Liefen geplant werden auf Festivals, aufs Podium hebt. Und das ist eine sehr wichtige Funktion in einer Festivalwelt, in der sich immer häufiger vor allem Festivals verstehen als Verwertungshelfer für Filme, die längst ein Publikum haben, die längst auch Geld haben. Locarno will anders sein, ein Labor, ein Ort, wo Kino anders gedacht wird. Und ich finde, er hat es geschafft, der Jonah Nazzaro das Festival dahin zu bringen. Der Erfolg gibt ihm recht und es bleibt zu hoffen, dass er diesen Kurs beibehalten wird.
Die internationalen Filmfestspiele in Locarno, der goldene Leopard, also für den rumänischen Regisseur Florin Serban. Patrick Wilinski, vielen Dank für Ihren Bericht.
Sehr gerne.
Theater.
Molières Menschenfeind gehört zu den meistgespielten Theaterstücken im Mittelpunkt Alcest. Er hasst die Heuchelei und die Schmeichelei, also hasst er die Welt. Er ist ein Misanthrop, wie es im Buche steht.
Aufregen will ich mich und nichts und niemand hören.
Was in aller Welt kann dich so jäh verstören? Schließlich sind wir Freunde. Wem denn, wenn nicht mir?
Freunde, du und ich. Na, streich das aus dem Papier. Nein, ich will Wahrhaftigkeit. Mein ganzer Abscheu gilt den wendigen Allüren, der großen Lieferanten von falschen Treueschwüren, den leutseligen Gesten, frivoler Küsschengeber, den sinnentleerten Phrasen, wortgewandter Streber, die, wen sie vor sich haben, durch Höflichkeit bekriegen. Ob Ehrenmann, ob Affe, sie müssen ihn belügen.
André Szymanski als Alceste bei den Salzburger Festspielen im Salzburger Landestheater. Und dort hatte heute eine neue Inszenierung dieses Klassikers Premiere, inszeniert von Jette Steckel.
Die Szenen im Menschenfeind kann man eigentlich auch als so sprachliche Duelle verstehen. Es ist eine sehr schnelle, sehr gewitzte, in Alexandrinern gereimte Sprache, die wir auch als solche behalten werden. Die Duellhaftigkeit der Dialoge in den Szenen bei Molière wollen wir im Bühnenbild insofern verstärken, als dass die SchauspielerInnen sich wirklich gegenüberstehen können und wir das Publikum auf beiden Seiten, das heißt sowohl im Zuschauer als auch auf der Bühne platzieren und der Kampfplatz quasi zwischen den Menschen stattfindet.
Die Regisseurin Jette Steckel. Jetzt wollen wir über diese Salzburger Inszenierung sprechen. Und zwar mit unserem Kritiker Christoph Leibold. Er ist live aus Salzburg zugeschaltet. Herr Leibold, einen schönen guten Abend.
Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Steckel hat ja von Duellen gesprochen. Mit welcher Munition wird denn da im übertragenen Sinne geschossen?
Naja, das Stück ist ja das, was man eine Sittenkomödie nennt. Und da beballern sich die Figuren gern mit Vorwürfen der Lasterhaftigkeit. Wir haben es ja gerade gehört, Alcest, also der titelgebende Menschenfeind, für den ist das größte Laster die Schmeichelei. Und er nimmt, wie gehört, radikale Ehrlichkeit für sich in Anspruch. Und das ist seine Tugend. Und Tugend ist in diesem Konzept der Sittenkomödie aber nicht unbedingt das Gegenteil von Laster, sondern übertriebene Tugend. Also zum Beispiel Sparsamkeit ist an sich löblich, zu große Sparsamkeit ist Geiz, hat Molière vorgeführt in der Komödie Der Geizige. Hier, als es Ehrlichkeit ist eigentlich eine Tugend, aber so radikal, wie er sie lebt, grenzt das an Taktlosigkeit. Und auf der anderen Seite stehen Figuren, denen man einerseits Taktgefühl bescheinigen könnte, weil sie sich an die Etikette halten, aber die machen das dann oft auch aus Taktik, also weil Höflichkeit oft geheuchelt ist, einfach um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und diese Haltungen, die beide irgendwie eine Berechtigung haben, aber die man auch anzweifeln kann, die knallen sozusagen aufeinander in dem Stück. Und bei Jette Stecke stehen die sich wirklich in so einem beleuchteten Rahmen gegenüber. Der hat nur 2 Meter Tiefe, da wird die meiste Zeit gespielt. Und die stehen dann in diesem Kasten, in diesem Rahmen gegenüber, wie die Cowboys bei High Noon. Oder einmal wird sogar um den Kasten rum, so auf Brusthöhe, der spielenden Klebeband gewickelt. Dann ist es wie ein Boxring, in dem dieser verbale Schlagabtausch um Tugend und Laster ausgetragen werden kann.
Tugend und Laster, das klingt ein bisschen, ja, altmodisch. Molières Menschenfeind ist ja eine ganz große Satire. Was interessiert denn die Regisseurin Jette Steckel an diesem 1666 uraufgeführten Stück?
Naja, sie sucht schon eine Übersetzung in die Gegenwart. Ich meine, im digitalen Zeitalter, wir reden von Netiquette, ja, die es im Internet, auf Social Media und so braucht. Wir bemühen uns um Political Correctness und auf der anderen Seite gibt es viel Enthemmung, Hass, Hetze, Shitstorms und dieses Berühmte, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, das ist gar nicht so weit weg von Alcest, wenn der so anderen schonungslos seine Schmähungen an den Kopf wirft. Wobei Jette Steckel das jetzt nicht direkt in den Text, auch wenn das ihr Interesse ist, nicht direkt eingebaut hat. Also ihre Fassung ist übrigens auf der Basis einer Übersetzung von ihrem Vater, Frank Patrick Steckel. Die hat so ein Sprengsel von Gegenwartsslang, aber es ist nie von Shitstorms die Rede und es wird nicht mit Smartphones hantiert. Aber es gibt mal so eine mehrminütige Videosequenz, da werden Gasevorhang runtergelassen und dann flackern da so rechteckige Kästchen und irgendwann sind da Pünktchen drin und dann dämmert es ein. Das schaut aus wie diese Textfelder bei Messenger-Diensten, also WhatsApp-Signal, wo man auch immer Pünktchen sieht, wenn einem jemand gerade eine Nachricht schreibt und dann blitzen zwischendurch mal Emojis auf, also von einem sich übergebenden Smiley oder, pardon, von so einem Kackhaufen-Emoji. Und das ist als Video aber nur so ein kurzer Assoziationskick in die Gegenwart, ohne dass das explizit in den Dialogen eingebaut wäre. Und das fand ich sehr elegant, weil es so einen Denkanstoß gibt, ohne dass es breitgetreten wird.
Welche Rolle spielt denn Célimène, die junge, charmante Witwe? Ihr Salon, der bildet ja so etwas wie das räumliche Zentrum der Handlung.
Ja, und sie ist aber auch sowas wie der Fehler im System Alcest, weil sie wird umschwirrt von vielen Männern, legt sich nicht fest, ist also alles andere als tugendhaft und ausgerechnet Alcest ist ja auch verfallen. Und da entwickelt sich so ein zweites Motiv des Abends, nämlich klar, Alcests Ehrlichkeit, die funktioniert, damit sie funktioniert, braucht sie so ein klares Richtig und Falsch. Und Célimène passt nicht in dieses Raster. Alcest sagt selber mal, Liebesanarchie. Und so dieser ganze Tugendterror, den er auslebt, der hat auch damit zu tun, dass er eben mit Mehrdeutigkeit nicht klarkommt. Also heute wird man sagen, dem fehlt die Ambiguitätstoleranz. Und Célimène, gespielt von Maya Schöne, ist so ein taffer Freigeist und die bringt dann diese Haltung ins Spiel, dass die Liebe eben auch unzulänglich ist, dass man im Leben mit Fehlern von anderen Menschen zurechtkommen muss, die sich nicht in so ein Raster zwängen lassen. Und die haben das dann auch Jette Steckel mit ihrem Dramaturgen David Heiligers im Text ein bisschen nachgeschärft, zu so einer feministischen Lesart, weil vor allem die Männer, nicht nur Alcest, immer klare Verhältnisse wollen, auch Besitzverhältnisse, wie Männer über Frauen in Beziehungen verfügen. Und das ist so eine emanzipatorische Lesart, die ist so ein bisschen hegt in den Text, aber ganz organisch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man Molière da total hinbiegen muss.
Im Programmheft der Salzburger Festspiele ist auch Live-Musik erwähnt. Was gab es denn da zu hören an diesem Theaterabend?
Ein Live-Musiker sitzt am Rande der Bühne, Matthias Jakisic, mit E-Geige. Dazu hat er eine Loop-Maschine und Laptop-Sounds und der untermalt die Handlung atmosphärisch. Und es gibt als Prolog zu seiner Musik 20 Minuten Hip-Hop. Mit Lyrics von einem Texter der Band Deichkind, mitreißend und sehr überzeugend performt von Ole Lagerbusch, der den Oran spielt, also einen der Nebenbuhler von Alcest, der auch um Célimène buhlt und auch mal ein Sonett vorträgt, das Alcest dann in seiner undiplomatischen Art total verreißt. Und was ich daran spannend fand, wie Steckel, also ich habe gerade vorher von Etikette gesprochen, hat sozusagen die Theateretikette aushebelt. Also man sitzt im Theater und will eigentlich erstmal Molière sehen. Und dann gibt es aber erstmal ein Rap-Konzert. Und das Publikum, das Molière erwartet, wird, bevor überhaupt eine Zeile Molière gesprochen wird, dazu animiert, aufzustehen, zu klatschen, die Hooklines mitzusingen. Und das hat funktioniert als Irritation, weil es eben den Konventionen und der Erwartung zuwiderläuft.
Die große Kunst des Molière, seine scharf gezeichneten Charaktere. Wie gelingt es denn den Schauspielerinnen und Schauspielern, diese Charaktere zu treffen? Vielleicht ganz kurz das ein bisschen beschrieben, Herr Leibold.
Also es ist ein schauspielerisches Fest, das muss man wirklich sagen. Ich habe schon Maya Schön und Ole Lagerpusch erwähnt. André Schimanski in der Titelrolle, ganz in Aubergine. Die haben alle so Primärfarben, ja, oder knallige Farben. Der sieht aus wie eine Comicfigur, die zornig angelaufen ist. Ein Empörungsprofi, der sich dann aber komisch windet, wenn er sich in seiner Inkonsequenz verstrickt. Und ich muss noch erwähnen, ich kann nicht alle acht erwähnen, die waren alle toll, aber Barbara Nüsse, die sein Freund ist, Philand, eigentlich eine fade Figur, aber Barbara Nüsse in Schlumpfblau, ja, die macht daraus so ein sehr patentes, zupackendes, ironiebegabtes gegenüber dieser verbisterten Spaßbremse Alcest von André Szymanski. Und diese Präsenz und geradezu jugendliche Federleichtigkeit, die Nüsse, also ich meine, die ist 84 jetzt, die an den Tag legt, die sucht echt ihresgleichen. Also die Schauspieler machen das ganz durch die Bank.
Jette Steckel inszeniert bei den Salzburger Festspielen Molières Menschenfeind. Christoph Leibold hat für Fazit die Premiere besucht und uns live von seinen Eindrücken berichtet. Vielen Dank und guten Abend, Herr Leibold. Schon viele Male ist die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf nach Afghanistan gereist. Sie kennt Land und Leute. Jetzt, 5 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban, war sie wieder dort. Und sie hat mit vielen Menschen gesprochen, mit Frauen, deren Rechte massiv eingeschränkt sind, auch mit Vertretern der Taliban. Sie hat dabei Kontakte genutzt, die sie lange aufgebaut hat. Ihre 43-minütige Reportage »Kabul, die Rückkehr der Taliban« ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. Wir hören einen kurzen Ausschnitt. Katrin Eigendorf fragt eine Afghanin, wie sie die Ereignisse in Herat wahrgenommen hat. Dort haben die Taliban Frauen öffentlich geschlagen.
Sie haben die islamischen Rechte und die Menschenrechte mit Füßen getreten und gnadenlos direkt auf die Frauen geschossen. Sie haben Frauen geschlagen und sie inhaftiert. Und wie mir berichtet wurde, sind einige Frauen verschwunden. Niemand weiß, wohin sie gebracht wurden. Die Welt schweigt und sieht zu, was wir durchmachen.
Der erschütternde Bericht einer Afghanin aus der Reportage »Kabul, die Rückkehr der Taliban« von Katrin Eigendorf. Diese so mutige Reporterin ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Eigendorf.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie gehen in das Land, Sie treffen Menschen, Sie sprechen mit ihnen vertraulich, intensiv. Wie können Sie denn so eine Recherche, die ja dann zu einer Reportage wird, wie können Sie das vorbereiten?
Ja, all meine Kontakte, die ganze Arbeit, die wir für das ZDF in Afghanistan in den letzten Jahren geleistet haben, wäre gar nicht möglich ohne unser tolles Team, das wir sowohl in Kabul haben, aber auch in Mainz. Mein afghanischer Kollege musste ja nach der Machtergreifung der Taliban das Land verlassen und ist seitdem in Mainz fürs ZDF tätig und bereitet all das vor. Das ist sehr, sehr viel Kontaktpflege, das ist viel Vertrauen, das auch erworben werden muss, weil die Taliban haben uns auch viele Zugänge ermöglicht. Das ist nicht ganz einfach für ein westliches Team, zumal wenn die Reporterin dann auch noch eine Frau ist.
Wie frei konnten Sie sich denn bewegen? War das irgendwie ein Problem? Wurden Sie da immer begleitet, in Anführungsstrichen beschattet?
Also ich konnte mich sehr frei bewegen. Das heißt, ich hatte keinen Begleiter an meiner Seite. Es gibt ja Länder, wo das gemacht wird. Vor allem eben in islamistischen Diktaturen erlebt man das gar nicht selten. Das ist nicht der Fall gewesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich in dem Land keinen Schritt gemacht habe, ohne dass das registriert wurde. Ich habe es auch an einigen Beispielen dann erlebt, dass dann bei bestimmten Sachen auch bei meinen afghanischen Kollegen dann Beschwerden ankamen, direkt nachdem wir Dinge gemacht haben. Also das wird sehr genau beobachtet, was wir tun.
Jetzt die ganz große Frage, die Sie bestimmt in vielen Details beantworten können. Wie hat sich das Land verändert? Das heißt ja, wie haben sich die Menschen verändert? Wie haben sie sich angepasst? Wie haben sie sich vielleicht auch arrangiert? Können Sie uns da 1, 2 Beispiele vielleicht schildern?
Ja, also generell ist mein Eindruck, Afghanistan ist ein sehr, sehr trauriges Land geworden. Eigentlich gibt es nichts mehr, was wirklich Lebensfreude ausstrahlt. Ich sag mal, zwei Beispiele. Ich habe seit vielen Jahren Kontakt zu einem Kinderarzt, Haji Gul, der in Kabul in einer Kinderklinik dafür gekämpft hat, wirklich, dass ausländische Hilfe dahin kommt, dass die Kinder irgendwie versorgt werden. Das war ja auch vorher schon ein Riesenproblem. Und dieser Mann, der vorher so viel Energie hatte, sich so eingesetzt hat, den habe ich jetzt auch getroffen und er wirkte auf mich komplett mutlos und traurig und alle Energie war verschwunden. Das war wirklich eine bittere Erfahrung, das zu erleben, dass dieser tolle Mann einfach sich so verändert hat. Was ich auch sehr, sehr bedrückend finde, ist immer wieder der Kontakt zu Frauen. Sie haben ja gerade diesen Ausschnitt gespielt von einer jungen Ingenieurin, die gearbeitet hat in dem Land, die eine tolle Ausbildung hatte und die jetzt zu Hause eingesperrt ist und sagt, eigentlich ist unsere einzige Hoffnung, dass ihr westlichen Journalisten über das berichtet, was uns hier angetan wird. Also Afghanistan ist gerade für Frauen ein extrem grausames Land. Ich würde sagen, das, was die Taliban dort machen, an Unterdrückung und Ausgrenzung auch aus dem Leben, das ist weltweit einzigartig.
Sie haben, Frau Eigendorf, auch einen Taliban-Sprecher in der Stadt Ghazni getroffen. Er möchte, dass seine Tochter Ärztin wird. Als was kann man das denn bezeichnen? Als widersprüchlich oder als bigott?
Ja, also ich ehrlich gesagt halte mich da in der Bewertung immer ein bisschen zurück, weil ich finde es wichtig, das zu transportieren, was diese Menschen denken. Und was mir wichtig war in diesem Gespräch, dass Afghan Mansur, so heißt er, sehr, sehr offen war und das ja auch zugegeben hat, dass er sich für seine Tochter Bildung wünscht. Und das sehe ich immer wieder, dass auch unter den Taliban das durchaus umstritten ist, Frauen und Mädchen so komplett aus dem öffentlichen Leben auszugrenzen und dass gerade in Familien, die Töchter haben zum Beispiel, das sehr, sehr unterschiedlich diskutiert wird. Und das ist einfach ein Beispiel von einem afghanischen Taliban-Funktionär, der die Situation anders aussieht. Ich kann jetzt so viel sagen, dass er dafür ziemlich Ärger bekommen hat, dass er das so gegenüber mir geäußert hat und wir das im ZDF gezeigt haben, weil das ist natürlich nicht die offizielle Leitlinie der Taliban.
Lassen Sie uns jetzt mal auf Deutschland schauen. Einerseits kritisiert ja die Regierung die schweren Menschenrechtsverletzungen. Andererseits kooperiert sie mit Vertretern der Taliban. Muss das sein? Sind das die Zwänge der Realpolitik?
Ich glaube, dass Deutschland und Afghanistan aufgrund der Tatsache, dass sich Deutschland in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren in diesem Land so massiv engagiert hat, sowohl zivil als auch militärisch, in einer sehr engen Verbindung sind, die nicht damit enden kann und enden konnte, dass die internationalen Truppen und damit auch Deutschland dort abgezogen sind. Das kann uns nicht gleichgültig sein, was im Land passiert. Es kann uns auch vor dem Hintergrund nicht gleichgültig sein, dass sehr, sehr viele Menschen eine neue Heimat in Deutschland gefunden haben. Afghanen, die jetzt hier leben, die auch Familie im Land haben. Ich glaube, ein pragmatischer Umgang mit den Taliban ist durchaus sinnvoll. Ich würde das auch ja nicht verurteilen. Ich glaube, wir müssen harte Bedingungen an die Taliban stellen. Und in meinen Gesprächen mit Funktionären stelle ich immer wieder fest, dass die ja auch etwas von uns möchten. Sie möchten natürlich Anerkennung, internationale Unterstützung, auch Wirtschaftsbeziehungen. Die Anerkennung werden sie sicherlich von Deutschland nicht bekommen können. Ein solches Regime kann Deutschland nicht anerkennen. Aber ich glaube, Gesprächskanäle offen halten ist immer im Interesse auch der Menschen, die unter diesem Regime massiv leiden.
Die Regierung nennt das unter anderem auch eine technische Zusammenarbeit, keine politische, aber eine technische Zusammenarbeit. Sie haben auch, Frau Eigendorf, erschütternde, bewegende Szenen von geflüchteten Afghanen dokumentiert, die vom Iran zurück nach Afghanistan deportiert wurden. Gestatten Sie mir eine persönliche Frage, warum muten Sie sich diese schwere, diese gefährliche, diese belastende Arbeit zu? Was motiviert Sie?
Also was mich motiviert, ist, die Situation zu zeigen. Wenn ich in so einer Situation bin, dann habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das für mich eine so belastende und schwere Arbeit ist, sondern dann sehe ich einfach das wirkliche Grauen, das erleben die Menschen. Also gerade diese Situation an der Grenze hat mir nochmal eindrücklich vor Augen geführt, dass die Tatsache, dass die Taliban vor 5 Jahren die Macht im Land übernommen haben, die große Mehrheit der Afghanen in eine Situation gebracht hat, wo sie eigentlich ein ziemlich rechtloses und perspektivloses Leben führen. Sie werden, Sie haben es gerade erwähnt, aus Iran abgeschoben, teilweise mit brutalsten Methoden. Da taucht dann auf einmal die Polizei auf, nimmt den Menschen alles weg, Ausweis, Geld und schiebt sie einfach ab. Sie werden aus Pakistan abgeschoben in ähnlich grausamer Weise. Ich hatte an dieser Grenze wirklich den Eindruck, diese armen Menschen kommen von der einen Hölle in die nächste. Und ich glaube, da wäre es ziemlich vermessen, wenn ich mich selber bemitleiden würde, dass ich so einen harten Job mache. Meine Aufgabe sehe ich darin, das zu zeigen. Und das ist ja auch eine große Chance, dass ich die Freiheit habe, als Reporterin dorthin zu gehen und dort die Fragen zu stellen. Das könnte eine afghanische Kollegin gar nicht machen.
Kabul, die Rückkehr der Taliban. Die Reportage von Katrin Eigendorf zu sehen in der ZDF-Mediathek. Wir haben darüber gesprochen, was sich in den vergangenen 5 Jahren in Afghanistan geändert, ereignet hat. Frau Eigendorf, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen.
Kultur ohne Kohle. Dabei sein, auch mit wenig Geld.
Tja, wie kann das gehen? Kultur für alle, das war mal eine kluge sozialdemokratische Forderung. Lang ist es her. Viele Menschen mit wenig Geld schätzen die Kultur, können sie sich aber nicht oder nur äußerst selten leisten. Und davon handelt unsere Fazitreihe in diesen Tagen. Heute hören wir Dorothea Mengel. Sie verkauft in Stuttgart die Straßenzeitung Trottwar. Ihr Standort ist oft vor der Oper.
Guten Tag, ich bin Dorothea Mengel, bin 60 Jahre alt und verkaufe Trottwasch schon seit 28 Jahren. Trottwasch ist Straßenzeitung für sozial schwache Menschen. Davon verkaufen wir, wenn man eine kleine Rente hat, Bürgergeld hat oder Geld vom Jobcenter bekommt. Dann darf man Trottwasch verkaufen. Ich verkaufe vor der Oper, wo Oper und Ballett gespielt wird. Ich interessiere mich schon für Ballett, Oper mag ich weniger. Ich mag Ballett, die Musik, die Tänze und die farbenfrohen Gewänder und so, das gefällt mir gut. Ich verkaufe 1 Stunde vor der Vorstellung. Wenn es gut läuft, sind 5 oder 6 Zeitungen am Abend, das ist schon recht gut. Manchmal verkauft man nur 1, 2 und manchmal verkauft man auch keine einzige. Einmal Höhe und einmal Hot. Ich habe auch Stammkundschaft. Sie hat allerdings abgenommen. Weniger Stammkundschaft und noch weniger Einnahmen. Zeitung muss man ja vorfinanzieren. Ich kaufe 30, 40 Zeitungen rein für 1,60 Euro und verkaufe für 23. 20 Zeitungen darf man zurückgeben. Die werden umgetauscht gegen neue Zeitungen. Das ist höchst selten, dass mir Tickets angeboten werden. Einreichkarten nennt sich das. Die waren dann billiger. Für 20 Euro oder für 15 Euro. Das kann ich mir schon noch leisten. Einreichkarten konnte man früher von den Tänzern schon hin und wieder bekommen. Die haben mich mal angesprochen und ich habe sie mal angesprochen. Ich habe auch einen Schwerbehindertenausweis. War auch schwer zu kriegen. Musste vor Gericht gehen, Widerspruch machen und zum Vertrauensarzt musste ich auch. Hat 1, 2 Jahre gedauert, bis ich einen schwerwiegenden Ausweis hatte. Schwerwiegenden Ausweis hilft dann nicht so viel. In Karlsruhe kriegt man schon eine Mäßigung, aber in Stuttgart war es so nicht, in Wilhelma nicht. Karlsruhe gefällt mir ganz arg. Da gibt es auch eine Sitzecke, Bücherecke und mich nicht so groß wie die Wilhelma. Umsonst darf ich auch nicht fahren, ich muss zahlen wie jeder andere und muss und S-Bahn selber zahlen. Dann bin ich zu Hause, habe eine Sozialwohnung. Bei mir hat es fast 6 Jahre gedauert, bis ich eine Sozialwohnung hatte. Aber ich gebe noch einen Tipp, und zwar Bob der Streuner, das Buch ist ein Film davon. Ist wirklich passiert, ist ein Weltbester, das sollten Sie mal lesen. Eine rothaarige Katze, ist einem Junkie zugelaufen.
Dann steht der abgemagerte Kater vor der Tür und erweicht James Bowens Herz.
Hat dann auf den Straßen Musik gemacht, hat ein Musikverbot bekommen und dann ist er zur Straßenzeitung gegangen. Ich bin Weltbestseller. Ich habe den Film schon ein paar Mal angeschaut. Sollten Sie mal lesen, das Buch oder den Film anschauen. Ist sehr, sehr interessant.
sagt Dorothea Mengel. Sie verkauft in Stuttgart die Straßenzeitung Trottwa. In unserer Reihe Kultur ohne Kohle war das eine Collage von Matthias Dell. Heute am katholischen Feiertag Mariä Himmelfahrt wurde in einem Dorf nordwestlich von Warschau eine übergroße Statue der Maria eingeweiht, mit Sockel sage und schreibe 55 Meter hoch, finanziert von einem polnischen Millionär. Es ist die jetzt größte Marienstatue in Europa, aber keineswegs die größte christliche Statue der Welt. Und das hat uns auf die Idee gebracht, mal zu recherchieren, welche übergroßen Statuen es gibt und welchen ästhetischen Wert sie haben. Und diese Frage geht an unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Welche Statue übertrifft denn die 55 Meter der polnischen Maria?
Ja, also ganz locker wird sie getoppt von einer weiteren Marienstatue, nämlich der Mutter Maria Aller, die in den Philippinen 2021 errichtet wurde und 98 Meter Höhe erreicht. Und zwar ohne Sockel, also wirklich 98 vom Boden aufgehend. Die weltgrößte Christusstatue ist dagegen mit 61 Metern, naja, geradezu klein. Die wurde im selben Jahr auf Sumatra errichtet. Und zwar von ganz begeisterten Katholiken, die sich damit absetzen wollen gegen ihre vor allem mal muslimische Umgebung. Naja, und im Vergleich dazu ist dann sehr abgeschlagen das, was in Europa steht. Die größte Christusstatue in Europa ist Christus der König genannt, steht ebenfalls in Polen seit 2010, hat damals übrigens 1,5 Millionen Dollar gekostet, ist aber leider nur 36 Meter hoch geworden, was irgendwie so eine Art Standardmaß ist. Das ganz spannend. Also wenn man sich so Christusstatuen anguckt im internationalen Vergleich, und es gibt inzwischen eine ganz lange Reihe, die sind alle so zwischen 30 und 37 Metern hoch, was möglicherweise am Vorbild liegt der berühmtesten Statue, nämlich Christus Erlöser auf den Hügeln von Rio de Janeiro. Der ist etwa 36 Meter hoch und steht schon seit immerhin 1931.
Also sind das jetzt die wirklich größten Statuen weltweit, die Sie da erwähnt haben?
Bei weitem nicht. Also die größte aktuelle Statue ist im indischen Gujarat gebaut worden, und zwar auf Betreiben des Politikers und Ministerpräsidenten Narendra Modi. Das ist eine Statue des indischen Unabhängigkeitskämpfers Vishram Patel. Der wird von den Nationalisten unglaublich verehrt, und die ist geschlagene 240 Meter hoch. Inklusive Sockel, aber auch die reine Statue ist schon 182 Meter hoch. Also wirklich deutlich höher als jedes Hochhaus, was man sich so vorstellen kann. Hat einen Betonkern und dann so darum geschlagene Bronzeplatten. Das dürfte übrigens auch die teuerste Statue aller Zeiten sein, mit etwa 380 Millionen Dollar Baukosten, was in Indien ganz scharf kritisiert wurde als schlichte Verschwendung und übrigens eine der Grundlagen war für die aktuelle Kakerlakenbewegung der Studierenden, die einfach gesagt haben, das ist rausgeschmissenes Geld. Wir brauchen das Geld. Ja, und wenn man sich überhaupt Asien anguckt, das ist ganz klar führend in der Höhenkonkurrenz, wenn man so will, der Statuen. 8 von den 10 größten Statuen stehen in China, in Indien oder in Japan. Und dann erst kommt die Mutter Ukraine in der Kiew, eine 62 Meter hohe Statue auf einem hohen Sockel. Also die Statue selbst ist 40 Meter hoch, von 1981. Wenn man sich das mal ganz kurz vor Augen führt, nur als Maßstab, die Freiheitsstatue in New York, die immerhin sehr lange als die größte Statue der Welt galt, ist mit Sockel 92 Meter hoch, die reine Statue nur 46. Also das ist alles irgendwie plötzlich sehr in den Schatten gestellt.
Kann man denn sagen, das Ganze ist auch eine politische, vielleicht sogar eine hochpolitische Frage, dieses Bauen und das Präsentieren von solchen Statuen?
Ganz klar, es geht immer darum, Macht zu signalisieren oder zumindest Dominanz herzustellen. Also das war schon in der Antike so. Also die Statue von Kaiser Nero neben dem Kolosseum in Rom, das hat übrigens von diesem Koloss seinen Namen, die war schon 30 Meter hoch. Der Koloss von Rhodos war ebenfalls etwa 30 Meter. Das sind etwa 10-geschossige Häuser. Das war für die Antike unglaublich hoch, auch aus bautechnischen Gründen. Das ist der eine ganz zentrale Grund, also so politische Dominanz. Das zweite gibt es relativ oft, nämlich eine große Statue zu errichten, um zu sagen, wir wollen etwas erreichen. Also wir haben es noch gar nicht erreicht, aber wir wollen es erreichen. In Erevan zum Beispiel gibt es eine große Statue der Mutter Armeniens, die steht an der Stelle der ehemaligen Stalin-Statue, bewaffnet mit einem Schwert, angeblich ein Zeichen des Friedens, aber zufälligerweise in Richtung der Türkei gewandt. Oder eben der Bismarck in Hamburg, 36 Meter hoch, in der Gesamtstatistik nicht so wahnsinnig beeindruckend, aber der sollte für Deutschlands Rolle im Kolonialzeitalter stehen.
Jetzt haben Sie, Herr Bernau, viel von politisch motivierten Statuen gesprochen, aber meistens, kann man das so sagen, geht es meistens um Religion?
Meistens geht es offensichtlich doch um Religion. Es gibt sehr, sehr viele Buddha-Statuen. Es ist ganz auffällig, dass in Asien sehr viel Buddha-Verehrung initiiert wird. Es gibt eben auch sehr, sehr viele Marien- und Christus-Statuen. Übrigens auch die Luther-Statue in Worms mit kaum 4 Metern Höhe. Das war mal ein richtig politisches Signal. Es war nämlich damals eine technische Meisterleistung, so etwas zu machen. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Buddha in Munivar in Myanmar mit 107 Metern Höhe. Ja, da geht es ganz richtig um Machtzeichen.
Solche Statuen sind ja auch ausgesprochene Attraktionen, also naheliegend die Frage nach dem Tourismus. Welche Rolle spielt der?
Von vornherein, das war eine ganz wichtige Angelegenheit. Das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald wurde wesentlich gebaut, um den dortigen Fremdenverkehr anzuregen. Das sind jetzt auch die chinesischen Riesenbuddhas. In Lohan steht einer mit 204 Metern hoch. Die werden von der Kommunistischen Partei und der Tourismusbehörde befördert. Und also auch die Maria und die Christusstatue in Polen, die sollen wesentlich dazu dienen, in diese abgelegenen Regionen Touristen zu bringen.
Ich hatte es ja gesagt, wir wollen auch über die Ästhetik dieser Statuen sprechen. Gibt es denn gestalterische Gemeinsamkeiten zwischen diesen Statuen?
Also die Buddha-Statuen sind durch die Bank sehr traditionell gestaltet. Während die Christus- und die Marienstatuen sich weitgehend, nicht alle, aber doch weitgehend, in so einem stilistischen Spektrum der späten Art Deco bewegen. Also so ein bisschen abgekühlter Klassizismus der 1920er Jahre, aber sehr elegant. Also es geht immer um lange Linien und weit ausgreifende Arme und fein fallende Gewänder. Wobei das Auffällige ist doch tatsächlich, wenn man sich alle diese Statuen mal so anguckt, dass der Christus Redemptor in Rio de Janeiro von 1931 bis heute überhaupt nicht übertroffen wurde. Das ist bis heute wirklich das Muster einer eleganten Riesenstatue.
Und jetzt sollten wir auch noch kurz über das Geld sprechen, Herr Bernau. Was weiß man eigentlich über die Finanziers solcher Riesenstatuen?
Also in der Sowjetunion war es immer der Staat. In China ist es sehr oft der Staat, der sich ganz heftig engagiert. In den Demokratien wird das anders gehandhabt. Da sind es meistens bürgerschaftliche oder religiöse Initiativen, die sich ganz heftig reinhängen und versuchen, das Geld aufzutreiben. Wobei auch da wieder auffällig ist, es sind praktisch ausschließlich katholische Initiativen. Man hätte ja jetzt erstmal gedacht, dass die Evangelikalen doch eventuell daran auch Interesse haben könnten. Aber da habe ich nichts gefunden in der Beziehung. Die bauen offensichtlich einfach lieber riesige Kirchen, als riesige Statuen in die Gegend zu stellen.
Die heute an Maria Himmelfahrt eingeweihte Marienstatue in Polen und weitere Statuen im XXL-Format. Eine Recherche von Nikolaus Bernau. Dankeschön.
Berne Freude.
Fazit.
Der Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut Lehten ist im Alter von 87 Jahren in Wien gestorben. Wir hören einen Nachruf von Jörg Margenau.
Helmut Lehten hat erreicht, was nur wenigen gelingt. Sein Hauptwerk, Verhaltenslehren der Kälte über die 1920er Jahre, die Weimarer Republik, neue Sachlichkeit und konservative Revolution, ist nicht nur zu einem Standardwerk geworden. Das Buch, in dem Lehten seiner Faszination für Autoren wie Helmut Plessner, Karl Schmidt oder Ernst Jünger nachgeht, wurde über die Fachkreise der Kultur- und Literaturwissenschaft hinaus so populär, dass der Titel sich verselbstständigt hat und zu einem geflügelten Wort geworden ist. Lehten beschrieb diesen Vorgang zurückblickend so:
Es riss sich aus seiner historischen Verankerung in der Zwischenkriegszeit los, um seine Wirkung als Ratgeber frei vom unheimlichen Kontext zu entfalten. Zwar brachte man den Habitus der Kälte immer wieder auch mit Figuren wie Hitlers Avantgarde-Filmerin Leni Riefenstahl oder den Technokraten des NS-Staates wie Werner Best in Verbindung, aber beliebter war, ihn mit postmoderner Coolness zu assoziieren, einer vom Schreckensnimbus der historischen Avantgarden losgelösten, tänzerisch zivilen Haltung.
Lehtens Primat der Kälte hat etwas mit nietzscheanischer Mitleidlosigkeit zu tun, mit Distanziertheit als Haltung und Erkenntnismittel und war, da es sich ja um eine Verhaltenslehre handelte, selbst so etwas wie eine politische, praktische Theorie. Sein antipsychologischer Affekt richtete sich polemisch gegen die verbreitete Betroffenheitskultur der 1980er Jahre, gegen süßliche Innerlichkeit und das Primat des Subjektivismus. Der Verzicht auf psychoanalytische Seelenerkundungen ermögliche die Erleichterung des Gewissens und die Abwesenheit der Schuldkultur. Geboren 1939 in Mönchengladbach, meldete Lehten sich nach dem Abitur 1959 freiwillig zur neu gegründeten Bundeswehr, wo er zum Leutnant der Reserve befördert wurde. Da war der Weg des späteren Linken der 1968er-Ära noch nicht vorgezeichnet, der bei Peter Sondi studierte und sich an Marx, Walter Benjamin und Gottfried Benn orientierte. Über letzteren schrieb Lehten die 2006 publizierte großartige Biografie »Der Sound der Väter«. Dass er von 1970 bis 1975 der maoistischen KPDAO angehörte, einer auf soldatische Tugenden wie Gehorsam und Ordnung verpflichteten Kaderpartei, ist mit den Bundeswehrerfahrungen schon eher kompatibel. In seiner 2020 erschienenen Autobiografie, die er mit dem Brecht-Zitat »Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug« betitelte, bezeichnete Lehten die K-Gruppen dieser Zeit als Kühlaggregate. Die späte Pointe dieser Biografie eines linken Kulturwissenschaftlers, der sich mit dem rechten Denken des 20. Jahrhunderts befasste, lag jedoch im Privaten. Lehten war in zweiter Ehe mit der Publizistin und Philosophin Caroline Sommerfeld verheiratet, die sich 2015 während der großen Flüchtlingswelle der neuen Rechten zuwandte und sich der identitären Bewegung zurechnet. Es war ein Schock, dem politischen Gegner plötzlich am eigenen Küchentisch gegenüberzusitzen. Sein Vermächtnis besteht darin, Differenzen aushalten und mit Enttäuschungen leben zu lernen, ohne den anderen als Menschen auszulöschen. Helmut Lehten blieb bis zuletzt ein Seismograph für die sozialen Temperaturen unserer Zeit. Er weigerte sich, komplexe Sachverhalte und Gefühlslagen in einfache moralische Kategorien zu pressen. Stoizismus bedeutete für ihn eben nicht, unbeteiligt zu sein, sondern den Katastrophen und der Unübersichtlichkeit der Welt mit kühlem Urteilsvermögen, unbestechlichem Denken und dann eben doch auch wärmendem Interesse zu begegnen. In einer Zeit der kollektiven Dauererregung ist das eine subversive Haltung.
Jörg Margenau zum Tod des Kulturwissenschaftlers Helmut Lehten. Und jetzt gibt's hier in Fazit wieder den Blick in die Feuilletons heute, weil es Samstag ist, den Feuilleton-Wochenrückblick, und zwar von Tobias Wenzel.
Ab in die Eistonne, titelte die Zeit. Hitze und Abkühlungsversuche, Sonne und Sonnenfinsternis waren die bestimmenden Themen dieser Feuilleton-Woche. Manche sehnen ja schon den Winter herbei, weil man sich gegen Kälte besser wappnen kann, Schicht um Schicht, bis man aussieht wie das Michelin-Männchen, schrieb Hanno Rauterberg in der Zeit. Hitze hingegen will erlitten werden, man kann sich nicht nackter machen als nackt. In der Taz fragte Hanna Marlene Göschel, stürzt die Klimakrise uns nun alle in die Sommerdepression? Hitze könne durchaus Depressionen verstärken und überhaupt aufs Gemüt schlagen, schrieb Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen. Im tropischen Norden Australiens etwa nennt man die mit Hitze einhergehende Reizbarkeit Mango Madness oder Going Tropo. Man dreht schlicht durch. Dann doch lieber vorher Abkühlung durch einen Sprung ins Wasser. Das Baden in Flüssen dürfte allerdings bei der derzeitigen Dürre ein eher verstörendes Erlebnis werden. Es tauchen auf Fliegerbomben, Autos, Kühlschränke und Sofas, schrieb Gerhard Matzig in der Süddeutschen über Funde in der Donau. Die Donau gibt ihre Toten zurück, möglicherweise auch nur unseren Zivilisationsmüll, während sie sich mehr und mehr zurückzieht. Kraftlos wirkt die Donau in diesen Tagen des Elends, der Hitze und der Trockenheit. Dann also lieber Abkühlung durch einen Freibadbesuch. Das Berliner Sommerloch ist 25 Meter lang, 5 Meter breit und 1,30 Meter tief, schrieb Boris Pofalla in der Welt. Damit spielte er auf das temporäre Freibad vor der Berliner Volksbühne an, das der neue Intendant Matthias Lilienthal als, wie er selbst sagte, sozialen Akt installiert hat. Schon in der letzten Woche hatte Peter Laudenbach von der SZ das als Bedeutungshuberei kritisiert und bedauert, dass die 300.000 Euro, die das Schwimmtheater kostet, nicht stattdessen für klassische Theaterproduktionen verwendet wurden. Im Freitag nannte nun Barbara Schweizerhof ihren Kollegen Laudenbach einen Spaßverderber. Sie lobte die Aktion als gelebte Demokratie in Badehose. Allerdings muss man rechtzeitig einen kostenlosen Badeslot im Internet reservieren. Einige Zeiten sind gemeinnützigen Vereinen vorbehalten. Für letzten Freitag hatte ein steuerfinanzierter Verein, der sich für schwarze Menschen einsetzt, einige Stunden im Volksbühnenbad reserviert, damit dort schwarze Kinder und Jugendliche schwimmen können. Andreas Rosenfelder nannte das in der Welt empört eine temporäre Apartheidsregelung, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Für Clara Dünkler von der Taz war das Hetze. Einmal einen Nachmittag Schwimmspaß einer von strukturellem Rassismus und ständiger Diskriminierung betroffenen Community zu überlassen, ist nicht zu viel verlangt, schrieb Dünkler. Die rechten Medien sehen darin aber einen Angriff auf die freie Gesellschaft. Ausdruck einer freien und offenen Gesellschaft ist aber gerade das, die Gruppen zu unterstützen, die benachteiligt sind. Die Volksbühne sagte nach Drohungen von rechts schließlich das Sonderbaden für Schwarze ab, aus Sicherheitsgründen. Vielleicht sollte manch einer, der sich da als diskriminierter Weißer gefühlt und echauffiert hat, das Hirn einmal richtig kühl durchlüften. In der Zeit plädierte Hanno Rauterberg für kaltes Denken. Kein glühender Nationalismus, kein brennender Eifer, nicht das Feuer des ideologischen Kampfes, dafür Besonnenheit bei möglichst angenehmer Raumtemperatur, forderte Rauterberg. So wie Kälte lange als Luxusgut galt und ein Eiswürfel als Inbegriff einer erstrebenswerten Lebensweise, man konnte es sich leisten, mitten im Sommer ein Stück Winter zu verzehren, so müsste das abgeklärte Argument, der Gedanke im Eispelz, zum Symbol einer besonders avancierten Umsicht werden. Kaltes Denken wird sicher erleichtert, wenn der ganze Körper abkühlt. Nur wie gelingt das, abgesehen vom Freibadbesuch und vom manuellen oder maschinellen Zufächern von Luft? Wenn man doch immer, wenn es zu heiß ist, einfach den Mond vor die Sonne schieben könnte. Es scheint, als würden alle darauf warten, dass die Aliens kommen und sie in Raumschiffen abduzieren, wie in einem Blockbuster der 80er Jahre, beschrieb Luciana Ferrando in der Taz einen Eindruck von den Menschen, die auf dem ehemaligen Flughafengelände in Berlin-Tempelhof mit aufgesetzten Spezialsonnenbrillen das Spektakel der partiellen Sonnenfinsternis erlebten. Sonnenfinsternis total gab es woanders. Irgendwo auf einem Dach in Reykjavik haben Menschen am Mittwochabend eine totale Sonnenfinsternis erlebt, schrieb Stefan Niggemeier in der Süddeutschen. Und es wäre für sie ein seltener, unvergesslicher Moment von erstaunlicher Stille gewesen, wenn da nicht dieser Reporter des deutschen Nachrichtensenders Welt-TV gewesen wäre, der die ganze Zeit live kommentierte, wie mystisch die Stimmung hier sei, mucksmäuschenstill. Was man vielleicht sogar auch als Fernsehzuschauer hätte hören und bestaunen können, wenn der Reporter nicht die ganze Zeit darüber geredet hätte.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.